Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium euch allen und Ihnen allen herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich stehe nicht so oft hier. Mein Name ist Dagrun Peters-Hans. Ich bin Pastorin in Potzhausen. Und weil Friedrich Rosendahl im Februar relativ spontan einen Gottesdienst für mich übernommen hat in Potzhausen, bin ich heute Morgen hier bei Ihnen und freue mich darüber, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dieser Sonntag heute heißt Misericordias Domini, der Sonntag vom guten Hirten. Und zwei Wochen nach Ostern steht genau das im Mittelpunkt: Jesus Christus als der gute Hirte. Der Predigttext für heute steht im letzten Kapitel des Johannesevangeliums und mit dem und in dem sich Jesus Christus nochmal in besonderer Weise als guter Hirte erweist. Doch mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Lasst uns nun diesen Gottesdienst fröhlich feiern, in dem festen Vertrauen, dass Gott selbst mitten unter uns ist. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe mir sagen lassen, und ihr sagt mir Bescheid, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dass die Corona-Regeln für diese Kirche so aussehen, dass beim Singen Maske getragen werden soll, dass man die Maske aber ansonsten, wenn man am Platz sitzt, auch abnehmen darf. Nicht muss, aber gerne darf. Für das erste Lied, wir singen Lied Nummer 455, die Strophen 1 bis 3, müsste die Maske dann bitte wieder getragen werden. Lied 455, 1 bis 3. Wir beten gemeinsam Psalm 23. Welchen Psalm sollte man anders beten an dem Sonntag, der gute Hirte heißt? Wir beten diesen Psalm im Wechsel im Gesangbuch Nummer 711 und ich bitte Sie, jeweils die eingerückten Verse zu lesen. Nummer 711 im Gesangbuch. Lasst uns still werden vor unserem Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Amen. Statt das Kyrie zu singen, werden wir heute einen Text sprechen im Wechsel, Michaela Frey und ich. An einer Stelle möchte ich Sie bitten, dass Sie alle mitsprechen, Herr, erbarme dich, aber das werde ich dann ansagen.
Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme.
Aber oft höre ich deine Stimme nicht, Christus. Oft gelingt es mir nicht, dein Wort zu hören in den vielen Worten, die auf dieser Welt gesprochen werden. Deine Herde, wir Christen, hören lieber unsere eigenen Worte.
Christus spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie.
Ja, Gott, du kennst mich, länger und besser, als ich mich selbst kenne. Das weiß ich. Aber mir macht das oft Angst und dann versuche ich, mich zu verstellen. Was hindert mich bloß daran, vor dir und der Welt ich selbst zu sein?
Christus spricht, meine Schafe folgen mir.
Stimmt das denn? Wann folge ich dir? Wann vertraue ich mich dir an? So oft kann ich es nicht, Gott. Oder will ich es nicht? Viel lieber bleibe ich doch bei mir selbst, will meine eigenen Wege gehen.
Christus spricht, meinen Schafen gebe ich das ewige Leben.
Jesus Christus, du kennst meine Sehnsucht, du weißt, was mir fehlt. Du kennst die Wege und Abwege meines Lebens. Ich bitte dich, bleibe bei mir und deiner ganzen Herde.
Wir rufen gemeinsam, Herr, erbarme dich. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei du bei uns an diesem Morgen. Du weißt, wo jeder von uns hier mit seinen Gedanken hängt. Du weißt, wie es uns gerade geht, was uns beschäftigt, was uns freut oder was uns Sorgen und Angst macht. Bitte, nimm du all das nun in deine guten Hände und sei bei uns in diesem Gottesdienst. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Johannes 10. Ich lese die Verse 11 bis 16. Das Gleichnis vom guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist es bei dem einen, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Amen.
Wir haben Worte aus der Heiligen Schrift gehört. Lasst uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Es können alle wieder Platz nehmen. Ich hole eben mein Mäppchen und gucke nach, welches Lied wir als nächstes singen. Singen als nächstes Lied Nummer 100, die Strophen 1 bis 4 und zum Singen bitte die Masken wieder aufsetzen. Lied Nummer 100, 1 bis 4. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt bei uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie es wohl wäre, ein neues Kapitel zu schreiben. Dann, wenn eine Geschichte eigentlich schon fertig ist. Nichts wegstreichen von dem, was da ist. Natürlich nicht. Aber um dem Ganzen ein neues Ende zu geben, in dem manches doch noch zum Guten gewendet wird? Und ist das nicht im Prinzip das, was an Ostern passiert? Jesus war schließlich tot, begraben. Seine Lebensgeschichte war zu Ende, das Buch zugeschlagen. Doch dann kam der Ostermorgen, das Grab leer. Jesus lebt, seine Lebensgeschichte geht weiter. Es ist so, als wenn ein neues Kapitel dazu geschrieben worden wäre, in dem das Ganze ein neues, fröhliches, glänzendes Ende bekommt. Und wenn Ostern so eine Art neues Kapitel in Jesu Leben ist, was spricht dann dagegen, einem Buch ein neues Ende zu schreiben? Vor allem dann, wenn dieses Buch von Jesus erzählt wird. Liebe Gemeinde, diese und ähnliche Gedanken beschäftigen die Frau, die damals irgendwann um das Jahr 100 nach Christus lebte, irgendwo in Palästina oder Syrien oder Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und ob es sie tatsächlich gegeben hat oder alles dann doch ganz anders war, sei einmal dahingestellt. Aber tun wir einmal so, als hätte es sie gegeben. Stellen Sie sich vor, diese Frau, sie sitzt in ihrem kleinen Zimmer am Fenster. Draußen beginnt gerade ein neuer Tag. Die ganze Nacht hat sie hier gesessen, hat gelesen, nachgedacht. Auch jetzt, während sie dem neuen Tag beim Hellwerden zusieht, hängt sie ihren Gedanken hinterher. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein Buch, von Hand geschrieben. Ein Buch, das von Jesus Christus erzählt. Ein Bekannter hat es der Frau vorbeigebracht. Sie hat es gerade gelesen, es ist noch ganz neu. Sie ist angetan. Es ist so anders als die anderen Bücher über Jesus, die sie kennt. Verwirrend an manchen Stellen. Einige bekannte Geschichten fehlen auch. Andere sind neu. Jesus wirkt hier manchmal sehr unnahbar. Aber dann gibt es immer wieder diese wunderschönen Formulierungen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit zum Beispiel. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und auch diesen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wunderschöne Worte. Aber das Ende, das kann nicht so bleiben, denkt die Frau. Da fehlt noch etwas. Ob ich tatsächlich ein neues Kapitel schreibe, obwohl die Geschichte eigentlich schon fertig ist? Die Frau ist hin und her gerissen. Aber dann denkt sie an den Ostermorgen und daran, dass damit ja auch im Prinzip ein neues Kapitel an eine schon fertige Geschichte angefügt wurde. Und so beginnt sie. Die Szene, die sie schreiben will, stellt sie sich vor. Sieht Bilder davon vor ihrem inneren Auge. Bilder, Geräusche, Gerüche. Der See Genezareth am frühen Morgen. Kühle Luft. Ein Boot gegen das leise Wellen schlagen. Der beißende Geruch eines Kohlenfeuers, das am Ufer brennt. Und dann beginnt sie zu schreiben. Wählt sorgfältig jedes Wort. Sie schreibt: Damals offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihm: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihm: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hört, dass es der Herr ist, gürtet er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und sie zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus steigt hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschienen ist, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, so kann's bleiben, denkt die Frau damals und legt die Schreibfeder beiseite. Dunkel, gleichmäßig und noch ganz frisch liegt der Text vor ihr. Sie atmet tief durch. Diese Geschichte kennen die Leser aus einer anderen Erzählung über Jesus, denkt die Frau. Und die meisten wissen, dass sie in dieser anderen Erzählung über Jesus ganz am Anfang steht, als Jesus und Petrus sich zum ersten Mal begegnen. Petrus, der Fischer, und ein paar andere kommen mit leeren Netzen nach Hause. Jesus sagt zu ihnen, sie sollen die Netze nochmal auswerfen. Und siehe da, als sie das tun, fangen sie mehr als jemals zuvor. Anschließend sagt Jesus zu Petrus: Von nun an wirst du Menschen fangen. Ja, die meisten Christen kennen diese Geschichte von der Berufung des Petrus. Und wenn sie nun im neuen Buch diese Geschichte ganz am Ende lesen, erahnen sie vielleicht schon, was kommt. Nämlich eine neue Berufung, ein neuer Auftrag für Petrus. Für die Zeit, wo Jesus nicht mehr da ist. Allerdings denkt die Frau, muss vorher noch etwas gerade gerückt werden. Schließlich hatte Petrus Jesus verraten. In der Nacht vor Jesu Tod hatte Petrus ja gleich dreimal gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Und das, obwohl er kurz vorher noch fest versprochen hatte, dass er Jesus niemals verraten würde, sondern mit ihm sterben würde. Also muss irgendwie deutlich werden, dass Petrus bei Jesus neu anfangen darf. Dass er ihm vergibt, ohne ihn vor den anderen bloßzustellen, ohne Vorwürfe. Aber schon so, dass Petrus und auch die Leser merken, worum es geht. Am besten, indem Petrus und Jesus dreimal miteinander reden. Dreimal miteinander reden für die dreimalige Verleumdung von Petrus. So denkt die Frau und schreibt weiter. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich lieben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Zufrieden lehnt die Frau sich zurück. Alle die, die die Geschichte von Petrus dreimaligen Verrat kennen, werden merken, was hier geschieht. Jesus vergibt Petrus. Auf eine ganz besondere, sanfte Weise lässt er ihn spüren, dass er ihm vergeben hat. Und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Weide meine Schafe. Er traut ihm damit zu, was er sich selbst vielleicht nach seinem Verrat nicht mehr zugetraut hätte. Sich um die anderen zu kümmern. Sie zusammenhalten, sie zu trösten, ihnen Mut zuzusprechen, den Weg zu weisen. Die Frau nickt zu den Worten. Ja, so ist es gut. So kann es bleiben. Denn in diesen Worten steckt all das, was der christliche Glaube für sie bedeutet. Dass ich immer wieder neu anfangen darf, egal was vorher war. Manchmal anders, als ich selbst es mir vorstelle. Aber Jesus von Nazareth, der gute Hirte, wird mir einen Weg zeigen. Mir vielleicht sogar mehr zutrauen, als ich selbst es mir zutraue. Und dann, wenn ich denke, alles ist vorbei, dann wird er noch ein weiteres Kapitel in mein Lebensbuch schreiben. Eines, in dem alles, was schlecht war, was ich falsch gemacht habe, was mich verletzt hat, noch einmal vorkommt. Aber in dem all das von ihm zum Guten gewendet wird. Bis heute steht diese Geschichte im letzten Kapitel des Johannesevangeliums. Und so bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen, und er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied singen wir aus den kleinen roten Heften, die Sie bekommen haben. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist Lied Nummer 46 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Aus den kleinen roten Heften, Lied 46, 1 bis 3.
Thank you.
Ich habe Folgendes abzukündigen. Als erstes einen herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet und mitgestaltet haben. Das sind an der Orgel Tomke Buhlmann, als Küster Hajo Krumminger und Michaela Frey und als Küster Andreas Engel. Danke euch vielen für eure Dienste. Dann muss ich leider zwei Verstorbene abkündigen und ich bitte Sie und euch dazu aufzustehen. Am Mittwoch, dem 13. April, verstarb im Alter von 75 Jahren Herr Horst Boos. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof an der Ersten Südwieke. Am Montag, dem 25. April, verstarb im Alter von 72 Jahren Herr Berend Denekas. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof Erste Südwieke. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bitten dich für Horst Boos und für Berend Denekas. Du weißt, was sie ausgemacht hat, wohin sie ihre Lebenswege geführt haben, worüber sie sich gefreut und worüber sie sich geärgert haben. Wir vertrauen sie dir an, wo ihre Lebensgeschichte hier bei uns doch vorbei ist. Füge du ein weiteres Kapitel hinzu, in dem du ihnen ein guter Hirte bist. Gleichzeitig bitten wir dich für die, die um sie trauern. Bitte begleite du sie auf den Wegen, die nun so anders werden. Gib ihnen Zeit und Kraft für all die Gefühle und all die Gedanken, die in ihnen sind, für all das, was jetzt getan und organisiert werden muss. Und lehre du uns alle Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Ich bitte Sie und euch, wieder Platz zu nehmen. Abkündigen darf ich auch, dass nächste Woche am 6. Mai eine Hochzeit hier stattfinden wird, und zwar die Hochzeit von Benjamin Elsen, geborener Fenn, und Stephanie Elsen. Wünschen wir den beiden alles Gute und Gottes Segen für ihren gemeinsamen Weg. Die Kollekte, die genauso wie die Diakoniekasse heute am Ausgang gesammelt wird, ist bestimmt für die Altenseelsorge. Es gibt einen Abkündigungstext dazu. In Deutschland sind rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Für die Betroffenen und für ihre Angehörigen ist das mit großen Herausforderungen verbunden. Viele ziehen sich ins Private zurück und haben oft Scheu, in den Gottesdienst zu gehen, obwohl sie das vielleicht jahrelang gerne gemacht haben. Daher bietet das Altenseelsorgeteam des Kirchenkreises Rauderfehn speziell für demenziell erkrankte Menschen Andachten zum Hören für zu Hause an. Diese Andachten werden per WhatsApp verschickt, sodass sie dann ganz einfach mit dem Handy abgespielt werden können. Viele ältere Angehörige und Institutionen nutzen dieses Angebot schon. In Zukunft sollen verstärkt Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden, sodass auch sie ihren Angehörigen die Andachten vorspielen können. Ein Besuch bei der demenziell erkrankten Oma oder dem erkrankten Opa wird dadurch vielleicht leichter. Weitere Infos gibt es bei Pastor Klaus Bayer-Mau oder auch bei Diakonin Carmen Kollmann, die ja auch heute hier ist, oder auch auf der Homepage der Altenseelsorge unter altenseelsorge-raudafehn.wir-ede. Das kann sich so keiner merken. Wer diese Adresse gerne noch haben möchte, ich schreibe sie Ihnen gerne nach dem Gottesdienst auf. Es gab in der vergangenen Woche verschiedene Gaben zugunsten der Kirchengemeinde. Die lese ich vor. Als erstes gab es einen Geburtstagsdank zugunsten der Kirchengemeinde in Höhe von 50 Euro, einen Geburtstagsdank für den Abendmahlskelch in Höhe von 50 Euro, einen Dank für die eigene Kirchengemeinde in Höhe von 50 Euro. Anlässlich einer Beerdigung wurde gesammelt zugunsten der ukrainischen Flüchtlingsarbeit, und zwar 78,76 Euro. Dann gab es einen Beerdigungsdank zugunsten von Leukien in Höhe von 63,76 Euro. eine Spende vom Bücherflohmarkt zugunsten Fähnchen schenken Fähnchen in Höhe von 234,30 Euro. Hinweisen soll ich darauf, dass auf dem Altar Karten liegen. Nehmen Sie sich nach dem Gottesdienst gerne eine Karte mit und bringen Sie diesen Gruß in das Haus eines Kranken oder eines einsamen Menschen. Wir singen für den Frieden. Nach der langen Corona-bedingten Singpause ist das Bedürfnis nach gemeinsamem Singen sehr groß. Gleichzeitig müssen wir erleben, dass der Weltfrieden mutwillig angegriffen wird. Deswegen möchte der Kreiskantor Andreas Kronfeld zum gemeinsamen Singen für den Frieden einladen. In den Chorproben immer mittwochs zwischen 19.45 Uhr und 21.30 Uhr im Gemeindehaus Raudafehn hier hinter der Hoffnungskirche. Es werden Chorstücke aller Epochen zum Thema Frieden eingeübt, die dann in Gottesdiensten, Friedensgebeten und einem Konzert zur Aufführung gelangen sollen. Kreiskantor Kronfeld hofft, dass sich für dieses Friedensprojekt eine große Sängerinnenschar aus dem gesamten Kirchenkreis zusammenfindet und wir so ein kleines Zeichen der Hoffnung, Solidarität mit allen bedrohten Menschen, aber in dieser Zeit besonders mit dem ukrainischen Volk und Zuversicht setzen können. Wer an den Proben teilnehmen möchte, dort gilt die 3G-Regel, 3G-Plus-Regel, die inzwischen, genau, das ist komisch formuliert hier. Also es gilt die 3G-Regel und die inzwischen zur Routine gewordenen Hygienemaßnahmen. Ich vermute mal, dass er damit das Maskentragen meint. Herzliche Einladung von Andreas Kronfeld. Außerdem ist am kommenden Mittwoch um 19 Uhr hier in der Kirche Friedensgebet. Und am kommenden Sonntag ist hier Gottesdienst mit Superintendent Kersten. So, in Potzhausen bin ich es nicht gewohnt, dass die Abkündigungen so lang sind, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Wie lieblich ist der Main, Liedchenmar 501, die Strophen 1 bis 4. 501, 1 bis 4.
Thank you.
Zum Ende des Gottesdienstes lasst uns beten und ich bitte Sie und euch, dazu aufzustehen. Herr unser Gott, du bist der gute Hirte, unser gute Hirte. Du willst, dass es uns gut geht, aber viele von uns machen sich Sorgen. Wir denken an die Menschen, denen es nicht gut geht. Wir denken an die Menschen der Ukraine und in so vielen anderen Ländern, wo Krieg geführt wird. Wie ist es, mitten im Krieg zu leben? Wie ist es, fliehen zu müssen, alles zurückzulassen? Wie ist es, wenn man fliehen will, aber nicht kann? Bitte, Herr, gib du doch endlich Frieden. Sei den Menschen im Krieg ein guter Hirte. Und besonders bitten wir dich für die Kinder. Sie sollen doch spielen und geliebt werden und fröhlich aufwachsen. Bitte beschütze du sie. Wir denken aber auch an Menschen, die uns nahe sind und denen es gerade auch nicht gut geht, weil sie jemanden verloren haben, der wichtig für sie war, weil Depressionen nach ihnen greifen und sie in bodenlose Dunkelheit ziehen, weil Krankheiten sie packen und einschränken und schmerzen, weil Sorgen übergroß werden und die Hoffnung winzig klein. Bitte, Herr, sei bei diesen Menschen. Erinnere sie daran, dass du immer wieder neue Kapitel für ihr Leben schreibst und wende, wo es sein kann, ihr Leben zum Guten. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Segen unseres Gottes stärke und bewahre euch in der Woche, die vor uns liegt. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.